David, auf einer Skala von tibetanischer Mönch zu Tottenham Hotspur, wie würdest du deine mentale Stärke einschätzen?
Puh, also ich glaube, Tottenham Hotspur-Fan zu sein, ist wirklich die Krönung der mentalen Resilienz, die man da erlangt. Du hast gerade schon im Vorfeld, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hast du gesagt, du stellst mir gleich eine Frage. Du hast mir nicht gesagt, welche. Mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Daher jetzt auch meine spontane Antwort. Puh, also ja, ihr wisst, was ihr meint. Man ist abgehärtet. Wahrscheinlich noch mehr als tibetanische Mönche, obwohl das kaum möglich scheint.
Ich meditiere grundsätzlich 7 Stunden am Tag. Ja, keine Ahnung. Ihr habt das Spiel gesehen, wir haben das Spiel gesehen. Eine absolute fucking Shitshow. Man führt völlig verdient mit 2:0. Es muss höher, die Führung muss zur Halbzeit höher sein. Und man verliert am Ende mit 3:2 auswärts in Brighton. Bevor wir da im Deep Dive reingehen, ein kurzes Thema, das heute aufgekommen ist, sonst vergessen wir das. Ryan Mason ist im Gespräch mit dem RSC Anderlecht über den Cheftrainerposten. Das hat Paul O'Keefe auch nochmal bestätigt, dass die Gespräche ja stattfinden. Ange soll Ryan Mason wohl die Erlaubnis erteilt haben, mit anderen Clubs zu sprechen. Ja, was hältst du davon, David?
Puh, also zunächst erstmal herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Du sagtest eben, du stiegst eben so schön ein, das war eine Shitshow. Und damit herzlich willkommen. jetzt kommt hier die Shitshow zur Shitshow. Die Nachbesprechung hier bei Underlane, Max ist heute leider nicht dabei, aber dafür wir beide mal wieder nach langer Zeit. Also jetzt zu Ryan Mason. Ja, ich glaube, ein Verlust für die Spurs. Ich bin nicht überrascht, weil Ryan Mason ja jetzt schon zweimal an der Seitenlinie der Spurs als Interimstrainer, klar, aber schon gleich mal in alleiniger Verantwortung stand, wenn auch nur für einen gewissen Zeitraum. Und dass da dann Interessenten kommen, das überrascht mich nicht. Hätte ich fast schon früher damit gerechnet. Das war ja auch, ich glaube, dann vor ungefähr einem Jahr, als dann Ange kam, auch nicht ganz klar, ob er überhaupt nochmal Teil des Trainerteams sein will oder ob er nicht selber nach einer Herausforderung sucht als Cheftrainer, nachdem er ja auch unter Conte Teil des Trainerteams war, davor ja auch schon Erfahrungen im Jugendbereich gesammelt hat, also ist jetzt seit 2018 in einer Trainerrolle bei den Spurs. Genau, und jetzt kommt eben das Interesse aus Anderlecht. Würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß, wie dieser Verein Fußball spielt, ich weiß, was da für ein Spielerpool ist. Ich kenne genau drei Spieler aktuell bei Anderlecht. Einer davon ist erfreulicherweise Jan Vertonghen, der ja auch schon mit Ryan Mason zusammen gespielt hat bei den Spurs. Und Thorgan Hazard spielt da, glaube ich, soweit ich weiß, auch. Und Kasper Dolberg ist auch bei SC Anderlecht. Das sind die einzigen drei Spieler, die mir jetzt so im ersten Moment einfallen. Insofern, qualitativ will ich mir jetzt gerade kein großes Urteil erlauben, auch weil ich die Nachricht selbst erst vor einer halben Stunde mitbekommen habe oder so, weil ich heute an der Arbeit mich nicht mit Fußball beschäftigt habe. Aber an sich überrascht mich das nicht und ich freue mich auch für Ryan Mason, weil ich glaube, dass er sich verdient hat, auch mal diese Chance zu bekommen.
Ja, da schließe ich mich prinzipiell an. Also ich fand es sehr gut, dass er damals ins Trainerteam von Ange eingerückt ist, weil ich halte ihn ja für einen wirklich sehr, sehr talentierten Coach. Ich fand beide Stints, Interims-Stints bei den Spurs okayisch, also den ersten deutlich besser als den zweiten, aber der zweite war halt auch eine absolute Katastrophe, also nicht er, sondern einfach der State des Vereins. Also da war er nun wirklich nicht alleine dran schuld. Also das, die Tabellenplatzierung, die Conte hinterlassen hat, war und ist bis heute auch eine, ja, trügt über viel hinweg. Also da steht zwar die 4, aber Die Performances waren katastrophal und man hatte auch mehr Spiele als Vereine hinter einem, aber anderes Thema.
Ja, ja.
Auf jeden Fall, ich habe in beiden Laufzeiten, die ja bei den Spurs interimsweise war, habe ich zumindest positive Aspekte gesehen. Nicht, dass es herausragend gut war, dass ich gedacht habe, der wird jetzt ein Welttrainer, aber ich finde, er hat auf jeden Fall ein Potenzial und bin sehr, sehr gespannt, wo seine Karriere langfristig hinführt. Es wundert mich nicht, dass ein Verein bei ihm anklopft. Ich finde, Anderlecht ist ein sehr, sehr guter erster Ort oder Start für die Profikarriere. Mhm. Vincent Kompany hat da ja auch angefangen, muss man dazu sagen. Also, und der ist jetzt bei Bayern. Also ja, vielleicht kein schlechter Platz, um zu starten. Und ich kann halt auch sein, dass ich doch total nachvollziehen, dass er da ernsthaft drüber nachdenkt. Klar, unter einem Trainer wie Postecoglou zu lernen, das ist safe hilfreich. Ange ist, weiß nicht, 57 oder so. Mhm. Also hat ultra viel Erfahrung im Trainergeschäft und bei dem kannst du unfassbar viel mitnehmen. Aber das Angebot jetzt zu bekommen, hey, willst du nicht einen Euroleague-Verein trainieren? Also, dass man, dass er darüber nachdenkt, finde ich
ja
mehr als nachvollziehbar.
Ja.
Ich könnte dementsprechend auch einen Abgang verstehen. Ich fände es aber sehr schade, vor allem, weil es halt jetzt mitten in der Saison ist. Wenn man gesagt, wenn Anderlecht im Sommer angeklopft hätte, gesagt oder halt irgendwie halt im Juni oder so oder Mai, dann hätte ich gesagt, ja, okay, dann suchen wir uns halt einen neuen. Aber jetzt halt direkt nach Saisonstart wieder einen hochwertigen Assistenztrainer zu finden. Und Ryan Mason war ja primär für die Offensive der Spurs verantwortlich, auch für die offensiven Standardsituationen, die ja eigentlich ganz ordentlich waren jetzt in dieser Saison und auch in der letzten Saison nicht so schlecht. Defensiv sind wir halt immer eine Katastrophe. Mhm. Obwohl, und da muss man auch dazu sagen, das hat sich gebessert. Und ich glaube, Ryan Mason war jetzt auch in dieser Saison laut Aussagen nicht mehr so primär für die, zumindest nicht mal alleine für die offensiven Standards verantwortlich. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich gucke mal währenddessen nach. Wer das war, Nick Montgomery hat das wohl übernommen. Mhm. Nicht, dass ich da einen Mason Credit gebe, den er vielleicht nicht verdient hat. Aber ich finde es schade. Ich mag Ryan Mason, ich finde ihn ultra sympathisch. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass er dann irgendwann, wenn er vielleicht bei anderen Vereinen überzeugt hat, vielleicht nochmal die Chance bei den Spurs bekommt, also je nachdem, wie gut er halt ist, aber ich könnte ihn mir zumindest irgendwann als Tottenham-Trainer vorstellen. Wie gesagt, ich finde es schade, weil du weißt halt jetzt nicht, ob du einen hochwertigen Coach noch findest, der der genau die Aufgaben von Mason übernehmen kann, denn nicht nur braucht er natürlich eine gewisse Qualität, sondern er muss natürlich auch Postecoglous System erstmal verinnerlichen und das ist bei Mason halt einfach da. Und bei einem anderen Trainer eben wäre das einfach nicht gegeben. Deswegen finde ich den Zeitpunkt irgendwie sehr schade. Aber ja, wie gesagt, ich könnte einen Abgang einfach aus Ryan Masons Sicht durchaus nachvollziehen.
Ja, absolut. Jetzt können wir mal abwarten und schauen, ob das durchgehen wird. Sieht ja aktuell ganz, ganz gut aus. Wird sicherlich dann demnächst Entwicklungen zugeben. Und wir werden euch auf dem Laufenden halten. Du hast es gerade schon angesprochen, für die Spurs natürlich eine gewisse Schwierigkeit, jetzt irgendwie Ersatz zu besorgen, Ersatz zu finden. Es gab ja sowieso im Sommer jetzt schon ein bisschen Bewegung im Trainerteam von Ange, der ja aber generell, das haben wir ja auch schon, glaube ich, dann vor über einem Jahr besprochen, als Ange ganz neu war, der ja aber generell nicht den einen Assistenten hat, mit dem er immer schon zusammengearbeitet hat, sondern da ja generell einfach jemand ist, der rotiert und der wie auch neue Leute dazu holt. Insofern, gut, das ist der Lauf der Dinge. Aber schön für Ryan Mason, dass er da vielleicht jetzt mal eine Chance erhält, sich zu beweisen.
Ich habe jetzt, du hast natürlich auf Chris Davis angesprochen, der im Sommer den Verein verlassen hat, der in der vergangenen Saison der zweite Mann war, der Co-Trainer, und dessen Rolle dann Matt Wells übernommen hat. Ich habe gerade mal geguckt, wo, als er ist zu Birmingham City gewechselt, wo Birmingham in der Liga steht, und die sind Erster. Also das und League One, das ist jetzt nun wirklich auch kein katastrophales Niveau. Also
ja.
Daher vielleicht ein sehr guter Move für Chris Davis, aber ich habe halt auch keine Sekunde von Birmingham gesehen, deswegen kann ich nur die Punkte beurteilen. Aber lass das Thema schnell zumachen und zum Spiel der Spurs gehen. Wie gesagt, 3-2 Niederlage auswärts bei Brighton nach einer, ich finde, sehr, 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 sehr dominanten ersten Halbzeit.
Absolut.
In der man meiner Meinung nach höher führen muss. Brighton hatte auch, sagen wir mal, eine große Möglichkeit durch Danny Welbeck. Also da können sie auch ein Tor machen. Aber wenn alle Mannschaften, also beide Mannschaften, ihre Chancen ordentlich ausspielen, dann steht es für mich nach der ersten Hälfte einfach 4-1 für Tottenham. Mhm. Bestes Beispiel ist die verunglückte Hereingabe von Timo Werner nach gefühlt 30 Sekunden auf Brandon Johnson. Und das tut mittlerweile echt nur noch weh. Denn, sagen wir mal, dass Timo Werner aktuell ein Selbstbewusstseinsproblem hat, das ist jedem bekannt. Der Typ hat jetzt irgendwie 300-prozentige vergeben. Fair enough. Der war in den letzten Jahren auch schon als, sagen wir mal, Chancentod in Anführungszeichen bekannt. Aber eine Sache, die er halt eben auch in der vergangenen Rückrunde bei Tottenham gut gemacht hat, ist eben diese flachen Hereingaben. Und jetzt funktioniert nicht mal mehr das. Also es ist wirklich, er ist in einem absoluten Confidence-Loch. Und sagen wir mal, wenn ich nicht das, also er ist nun wirklich nicht alleine dafür verantwortlich, aber ich glaube, wenn Timo Werner Selbstbewusstsein gehabt hätte, hätten wir das Spiel nicht verloren. Weil wir es einfach dann in der ersten Hälfte schon derartig klar hätten machen können, dass Brighton da nie wieder zurückgekommen wäre. Brandon Johnson mit dem 6. Tor in 6 Spielen in einer fantastischen Verfassung. Und ich finde, er macht auch aktuell alles richtig. Ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich war wirklich, ich war wie viele Leute Anfang der Saison sehr, sehr frustriert, weil Brandon Johnson fast immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Und jetzt trifft er immer die richtige. Also es, wenn man positive Dinge aus diesem Spiel mitnehmen kann, dann definitiv, dass der Aufschwung von Brandon Johnson weitergeht. Und das ist sehr, sehr, keine Ahnung, ist erfreulich, weil viel mehr Positives kann ich aus dem Spiel leider nicht mitnehmen.
Ja, also das ist alarmierend einfach, wie krass der Kontrast ist zwischen einer unglaublich dominanten ersten Hälfte, einer spielerisch losgelösten Mannschaft der Spurs, Brandon Johnson, der alles richtig macht, und dann in der zweiten Hälfte, in der einfach, glaube ich, Einzelmomente, individuelle Fehler und daraufhin eine kollektive Schockstarre dazu geführt haben, dass die Spurs aus einem unglaublich komfortablen, aus einer komfortablen Führung sich dann noch so aufgegeben haben und am Ende auch keinerlei Antworten darauf gefunden haben. Das ist auch, glaube ich, dann extrem schwer, und ich glaube, das ist auch, würde auch sehr vielen anderen Mannschaften so gehen dann. Es darf dir aber einfach nicht passieren, und ich glaube, Felix, du hast jetzt wahrscheinlich so eine Idee, was jetzt kommt. Ich habe das nämlich schon euch schon mehrfach geschrieben. Wir müssen mal über eine Sache reden. Über eine Personalie, die leider auch jetzt in diesem Spiel eigentlich an allen Gegentoren beteiligt war.
Ben Davis. Ich habe legit, das nur nebenbei, du liest ja auf Social Media jede Scheiße, und ich habe wirklich in dem Zusammenhang, weil du kommst ja gerade auf, ich will dir den Namen noch nicht vorwegnehmen, aber auch schon Ben Davis Länder gelesen, der aber nichts dafür konnte.
Ben Davis wird auch gehatet, wenn er nur auf der Bank sitzt. Nee, also die Rede ist natürlich von Destiny Udogie, der jetzt speziell bei dem Spiel gegen Brighton leider eine sehr unglückliche Figur gegeben hat, bei allen Gegentoren. bei dem zweiten, glaube ich, noch am wenigsten, aber bei dem ersten schlägt er ja neben den Ball und bei dem dritten ist er das dann ja, der sich da, glaube ich, überrumpeln lässt und dann ist der Ball, der eigentlich schon gar nicht, wie das sieht so aus, als wäre der schon gar nicht mehr im Spiel, wird dann nochmal heiß. Ich habe vor, lass mich nicht lügen, 2-3 Wochen müsste das gewesen sein, bei dem Spiel gegen Brentford, habe ich in unsere WhatsApp-Gruppe, in unsere Underlane-WhatsApp-Gruppe geschrieben und das hatte keinen konkreten Auslöser, das war, glaube ich, irgendeine Aktion im Laufe des Spiels, habe ich euch geschrieben, Udogi, wir müssen reden. So, haben wir dann nicht gemacht in der Podcast-Folge, weil das dann auch ein Eins, weil das dann auch quasi danach nichts mehr passiert ist und ich glaube, wir es auch dann anhand der anderen Themen und auch der guten Stimmung so ein bisschen vergessen haben. Aber man muss doch, glaube ich, schon sagen, dass seit der Verletzung letzten Jahres Destiny Udogi nicht mehr der gleiche Spieler ist. Und in dieser Saison mir noch kein, ich will nicht sagen kein einziges Mal, aber kaum positiv aufgefallen ist. Und wenn, dann eher durch defensive Wackler. Also die offensive Kreativität, der Mut, der Drang nach vorne, den Joch letztes Jahr ausgezeichnet hat, er hat ja auch einige Tore letztes Jahr gemacht, das fehlt aktuell irgendwie völlig. Und im Gegenzug ist er halt defensiv massivst anfällig, verliert häufig seinen Mann und ist dann quasi in der Rückwärtsbewegung auch immer auf Mickey van der Veen angewiesen. Was ja ein Stück weit auch so geplant ist, das ist mir schon bewusst. Aber in der Häufigkeit, wie es passiert, auch aus Situationen heraus, in denen man es sonst eigentlich nicht erwarten dürfte, frage ich mich dann doch, was da los ist. Und auch im Zweikampfverhalten, wir haben es jetzt wieder gegen Brighton gesehen, ja, fehlt ihm da irgendwie aktuell die Durchsetzungskraft, die Dynamik, auch einfach der Mut, genau wie eben auch bei Timo Werner, natürlich, dann kommt auch immer der Kopf dazu. Ja, und in der aktuellen Verfassung sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht als garantierten Startelf-Kandidaten, als garantierten Stammspieler, wie er es ja letzte Saison dann auf Anhieb war und auch zu Recht war. Aber das zieht sich jetzt schon seit Beginn der Saison durch. Es wurde irgendwie gefühlt immer schlimmer und man hat dann auch gesagt, ja, er kommt von der Verletzung zurück. Natürlich brauchst du dann auch ein bisschen Zeit. Das sind ja alles verständliche, mitigierende Faktoren. Aber wir sind jetzt, glaube ich, an einem Punkt, wo wir auch nicht drüber pinseln können. Ich weiß, ich will das jetzt auch nicht zu dramatisch zeichnen. Ich weiß, ich will jetzt teile gerne deine Gedanken dazu, ob du das anders siehst. Schreibt uns gerne, ob ihr das anders seht. Aber das ist so mein Eindruck jetzt aus den letzten Spielen und vor allem dem Spiel gegen Brighton.
Also, dass Destiny Udogi eine sehr unterdurchschnittliche Saison spielt, das steht ja außer Frage. Da braucht man, kann niemand bezweifeln oder so, sondern es ist einfach relativ offensichtlich, dass er nicht auf dem Niveau spielt, in dem er in der vergangenen Hinrunde primär performt hat. In der Rückrunde war er eben sehr lange raus, wie du gesagt hast. Und ich finde, eins der großen Probleme ist halt auch, er musste halt direkt nach seiner OP, also nicht direkt nach seiner OP, aber halt nachdem er auskuriert war, auch wirklich wieder diese ganzen 90 Minuten alle abspulen. Und ich finde das, ganz ehrlich, das ist für mich ein Versagen in der Kaderplanung. Das habe ich schon mehrmals gesagt, dass man einen Backup für Udogi hätte holen müssen. Und eben bestenfalls diesen Hybriden, von dem ich seit ungefähr 4 Jahren spreche, der eben auch die linke Innenverteidigung abdecken kann. Man hat sich dagegen entschieden, weil Ben Davis eben noch im Kader ist und der jetzt wahrscheinlich sein letztes Jahr bei den Spurs spielt, davon gehe ich zumindest aus, Vertrag läuft aus. Zudem kommt dann auch noch die Tatsache, dass Chad Spence nicht für die Euroleague nominiert ist, das heißt, da muss Udogi auch vielleicht hin und wieder mal ran. Er muss also direkt ein unfassbares Pensum abspulen, obwohl er vielleicht, ehrlich gesagt, 1, 2, 3 Monate gebraucht hätte, um wieder ein bisschen langsamer reinzukommen. Ja. Also das ist, das muss man dabei bedenken. Das ist jetzt, ich finde es albern jetzt, ja, keine Ahnung. Also es gibt ja auch, damit meine ich absolut nicht dich, aber es gibt ja auch Leute, die jetzt einfach grundsätzlich an der Qualität von ihm zweifeln. Und dafür war die Hinrunde letztes Jahr einfach viel zu gut. Das ist klar, aber man muss natürlich auch klar sehen, aktuell ist er eine, wenn nicht die Schwachstelle des Kaders, also der ersten Elf, nicht des Kaders. Und halt die Position links außen, aber da ist Sonny ja auch verletzt. Er ist natürlich auch nicht, und das muss man bei aller Kritik für ihn auch sehen, er war nicht der Einzige, der in der zweiten Hälfte wirklich ein absolutes Katastrophenspiel hingelegt hat. Denn während wir über Rogi sprechen, müssen wir auch dringend mal über Cuti Romero sprechen, ja, der eine ähnlich beschissene Saison bisher spielt.
Wobei,
Van de Ven auch kein gutes Spiel gemacht, aber Romero ist Kapitän, ist jetzt zum wiederholten Male mal mindestens mitbeteiligt an Gegentoren.
Absolut.
Sieht bei allen drei Sachen einfach nicht gut aus. Und weißt du, ich hab vor 2 Monaten oder so, habe ich noch gesagt, vor eineinhalb, habe ich gesagt, Romero ist mit großem Abstand der beste Spieler bei den Spurs. Und diese Aussage habe ich damals nicht nur geglaubt, sondern ich war wirklich völlig davon überzeugt. Wenn du jetzt auf die aktuelle Saison nur guckst, ist er da nicht mal ansatzweise. Klar. Also das sind mehrere Spieler deutlich vor ihm. Er hat jetzt, wie gesagt, ein paar Stellungsfehler gemacht. Damit käme ich tatsächlich noch ein bisschen mehr zurecht. Aber ich fand, dass in der zweiten Hälfte einfach dieses absolut zahnlose Verteidigen, also der kompletten Mannschaft, das ist nicht nur auf Romero zurückzuführen, aber er ist halt Kapitän, er sollte der Leader der Defensive sein und
absolut.
Er hat es nicht mal ansatzweise hinbekommen, diese Mannschaft aufzufangen. Brighton hat uns überrollt und ja, es ist so, dein ehemaliger Chef, ich glaube Chef, Chris McCarthy, Arsenal-Fan, muss man dazu sagen, der gerät ja hin und wieder mit ein paar Tottenham-Fans auf Twitter aneinander. Und ich weiß, er hat bei irgendeinem Spiel hat er mal geschrieben, dass Romero nicht mal Ansatz war, also nicht kein Stammspieler bei Arsenal wäre. Und ich war da kurz davor zu antworten, ich habe mich zurückgehalten. Aber, und das muss man auch sagen, du kannst aktuell auch nicht dafür argumentieren. Also wenn du nur auf die aktuelle Saison guckst.
Klar.
Das ist mir nur nach dem Spiel mehrmals in den Kopf gekommen. Und ja, wie gesagt, wir kennen alle die Qualität, die Romero theoretisch eigentlich hat. Aber wir reden jetzt ja auch dann gleich mal darüber, wie man diesen Einbruch, dieses kollektive Versagen irgendwie hätte auffangen können. Und ich finde, dass Romero einer, wenn nicht sogar der Spieler schlechthin ist, der dafür in dieser Partie verantwortlich ist. Er ist er ist Kapitän in der Partie, Sonny ist nicht dabei und er ist eben der Anker der Defensive. Und wenn ich bei irgendjemandem das, also wenn irgendjemand aus diesem Tottenham-Team da irgendwie die Zügel in die Hand nehmen sollte, die Verantwortung übernehmen sollte, irgendwie versuchen sollte, Ruhe in das Spiel zu bringen. Und das ist das Einzige, quasi, was den Spurs gefehlt hat. Die waren nicht plötzlich qualitativ schlechter, also halt von den Einzelspielern, sondern das war einfach Momentum und psychologischer Vorteil gegenüber Brighton. Und man konnte das überhaupt nicht auffangen.
Ja.
Und wir reden jetzt sicherlich auch darüber, ob Ange was hätte verändern sollen, aber von den Spielern nehme ich Romero mit Abstand am meisten in die Pflicht. Weil das erwarte ich von ihm. Das erwarte ich von meinem Captain, meinem Co-Captain und von einem Innenverteidiger, der Weltklasse-Niveau haben sollte.
Ja, ja, absolut. Also ich tue mich so ein bisschen schwer mit der Aussage, ich verstehe, wo die herkommt. Lass mich so kurz erklären. Du hast ja am Eingang gesagt, dass ja Romero auch eine ja schwache Saison spielt. Tue ich mich insofern schwer damit, als dass es bei Romero, und du hast das auch richtig gesagt, es ist halt immer zwischen Genie und Wahnsinn. Es ist wirklich, es gibt gefühlt kaum den Mittelpunkt. Also es ist wirklich das eine Spiel, denkst du dir, okay, wow, wie du da richtig sagst, vor anderthalb Monaten bester Spieler bei den Spurs, einer der besten Innenverteidiger der Welt. Und dann hast du dann auch wieder Spiele dabei, und da bin ich auch voll bei dir, wie jetzt gegen Brighton, wo er auch mittendrin im Schlamassel steckt. Das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Generell, das muss man ja einfach mal sagen, es ist einfach so paradox, dass wir ja auch letztes Jahr schon, das ist ja jetzt nicht neu, so viele Gegentore kassieren, aber trotzdem halt oft sagen, okay, eigentlich wir sind ja happy mit unseren vier Verteidigern. Wir haben einen Udogie und Porro, die eigentlich sehr gut in das System passen, und wir haben einen Nicky van de Ven, der nicht nur ein guter Verteidiger ist, sondern auch aufgrund seiner körperlichen oder seiner Genetik, seiner Schnelligkeit einfach auch ein Cheatcode ist, und ein Romero, der, und da sind wir wieder beim Thema, wenn er dann will, auch einer der besten Innenverteidiger der Welt ist. Also wir haben eigentlich auf dem Papier alles. Und dazu noch ein Vicario, bei dem wir auch jetzt schon, der jetzt auch nicht ohne Kritik geblieben ist, aber wo wir uns ja eigentlich auch so weit einig sind, dass er über die Qualität verfügt, die es braucht. Und das ist ja das Paradoxe, dass wir diese Verteidigung haben, mit der wir eigentlich happy sind, aber trotzdem unglaublich viele Gegentore kassieren. Und das ist wirklich krass. Also wir hatten jetzt gegen Manchester United wieder mal einen Clean Sheet, und wir haben, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange es her ist, wieder so ein Fact, der in der Tonspur gedroppt wurde jetzt neulich während des Spiels. Wir haben seit Jahren nicht mehr zwei Auswärtsspiele in Folge back-to-back die quasi die Null hinten gehalten. Das ist echt.
Wir überhaupt zwei Auswärtsspiele in Folge mal gewonnen? Ja. Das ist ein anderes Thema, Wann war das letzte Mal?
Fair enough. Und wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, Max und ich, oder beim vorletzten Mal, sorry, dass wir ja jetzt seit Beginn des Jahres irgendwie 3-0 Spiele hatten oder so. Auch so ein Thema. Es ist wirklich krass, die defensiven Mängel, und wir haben, da sprechen wir, glaube ich, wahrscheinlich dann gleich auch noch drüber, es ist natürlich ein Ausdruck und ein Symptom des Systems, das wir spielen, und es wurde von Anfang an, wir wussten, was wir bekommen, lieber 5-4 gewinnen als 1-0, ich weiß, nichtsdestotrotz musst du dann auch gewinnen und kannst halt nicht, so wie jetzt gegen Brighton, eine 2-0 Führung, eine komfortable 2-0 Führung so aus der Hand geben. Das funktioniert nicht. Ich wäre prinzipiell ja fein damit, wenn wir jedes Spiel 3-1 gewinnen würden. Aber das tun wir ja nicht. Und es ist ein Riesenproblem, wie leicht wir in Rückstand geraten und wie unsicher wir Führungen verteidigen können.
Ja, ich meine, ich kann dir nicht widersprechen.
Das ist gut. Das ist gut.
Ich bin mit der theoretischen personellen Besetzung der Innenverteidigung ja sehr zufrieden.
Ja, ich auch.
Also vor allem, wenn wir in Ballbesitz sind, ist die einfach vor allem die Innenverteidigung aus Van de Ven und Romero unfassbar gut. Romero ist im Aufbauspiel einer der besten Innenverteidiger der Welt. Da hat er auch quasi, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt irgendeinen groben Fehler gemacht hat in dieser Saison. Aber mir fällt zumindest keiner ein. Und Van de Ven ist ein absoluter Cheatcode in der Rückwärtsbewegung. Mhm. Er ist der schnellste Spieler der Premier League und ja, er läuft alles ab. Es ist natürlich auch so eine Frage, dadurch, dass sie immer hoch stehen. Also wir stehen immer hoch. Ob es dann auch einfach mal, ob die Spieler es auch nicht gewöhnt sind oder haben nicht die defensive Abstimmung haben, wenn sie mal hinten reingedrückt sind. Also das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Aber es wirkt so ein bisschen so. Also in dieser Partie, Van de Ven und Romero waren keine Ahnung, die wussten nicht, was sie machen sollen. Also vor allem bei dem Kopfballtor, das war Welbeck, ne? Ich habe schon wieder alles verdrängt.
Ja.
Dieses eine ja. Ding, was auch viral in Anführungszeichen gegangen ist, wo erst Udogi nicht gut aussieht, Werner einfach gar keinen Bock auf Gegenpressing hat und dann der Ball reingespielt wird und Romero und Van de Ven einfach komplett pennen. Mhm. Es ist, ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht fehlt es da auch einfach an der defensiven Abstimmung in solchen Situationen, weil sie das nicht gewöhnt sind. Vielleicht, das wird dann wahrscheinlich, also wird wahrscheinlich im Training auch nicht der Fokus sein, weil ein Spiel nun mal mit Ball, Ball primär passiert und man darauf ja, sich spezialisiert, was passiert, wie verteidigst du, wenn du hochstehst. Vielleicht fehlt es daran. So sah es zumindest in dieser Partie aus. Was halt für mich auch immer noch ein Problem ist, du kannst halt auch defensiv schlecht wechseln. Also vielleicht wäre ein Dragoschin tatsächlich in der Partie eine valide Option gewesen, zu einem gewissen Zeitpunkt, weil, wie gesagt, Brighton hat uns weit hinten reingedrängt. Und während ich ein, sagen wir mal, Kritiker von Dragoschin bin, mit Ball am Fuß und wenn er hoch steht, bin ich mir sehr sicher, dass er ein sehr, sehr solider Verteidiger ist, wenn er in der tieferen Viererkette ist. Also das hat man ja bei Rumänien auch bei der Europameisterschaft gesehen. Da war er ja mehr als solide. Mhm. Vielleicht wäre er eine Option gewesen. Und was ich halt, wie gesagt, diese Spiele haben wir nicht, aber was ich mir in dieser Partie halt gewünscht hätte, wären einfach ein defensiver Wechsel. Du nimmst Udogi raus und bringst dafür jemanden, der defensiv ein bisschen stabiler steht. Ich habe immer gesagt, wir müssen Calafiori holen, der ist jetzt zu Arsenal gegangen, aber prinzipiell halt ein Spieler, der Linksverteidiger spielen kann, der technische Qualitäten hat, der aber eben nicht diesen klassischen Offensivdrang hat, sondern ein bisschen mehr Kontrolle dem Spiel gibt. Ich glaube, wenn wir so einen Wechsel hätten machen können, ab einem gewissen Punkt, vielleicht beim Stand von 2-1, ich glaube, das hätte uns sehr geholfen, weil es wurde jetzt auf Twitter, auf Social Media und auch im German Lilywhites Chat wurde viel diskutiert und auch auf Ange rumgehackt, warum er denn keine Wechsel vorgenommen hat. Und während ich mir auch irgendwie eine Reaktion gewünscht hätte, honestly, ich kann in einem gewissen Rahmen auch einfach nachvollziehen, dass er es nicht gemacht hat, weil wen will er denn bringen? Also er bringt dann halt Bissouma und Saar, aber während Bissouma unfassbare Qualitäten hat, also vor allem in einer der pressing-resistentesten Spieler ist, die ich in den letzten Jahren bei Tottenham gesehen habe, ist er niemand, der eine klassische Kontrolle ins Spiel bringt oder Verantwortung übernimmt. Das muss man natürlich dann auch dazu sagen. Ja. Ja. Und ich finde, uns fehlt im Kader einfach eine gewisse Vielfalt noch, die man eben braucht, um vielleicht auch solche Spiele dann eben mal anders zu handeln. Denn so rein in der Theorie waren das die 11 Spieler, denen ich am meisten vertraue, so eine Situation zu handeln.
Ja, das stimmt.
Das stimmt. Das ist ein Archie Gray oder ein Barry Ball wären halt in Zukunft Spieler, die vielleicht eine gewisse Spielkontrolle noch reinbringen. Aber die sind halt auch sehr jung.
Ja, nee, da bin ich ganz bei dir. Es ist natürlich irgendwie frustrierend. Ich habe diese ganzen Diskussionen, die du eben angesprochen hast, ja auch zumindest mit einem halben Auge verfolgt. Es ist extrem frustrierend, aber wir haben halt auch einfach, es war jetzt auf der Bank dann auch niemand, der da den krassen Unterschied hätte machen können. Wobei, auf der anderen Seite, gut, if you never try, you never know. Also es ist natürlich eine schwierige Situation.
Wie hätte es viel schlechter werden sollen? Ja, das ist vielleicht eine Frage, die man sich stellen kann.
Absolut. Ja, ich habe das eben schon irgendwie kurz, glaube ich, einmal gesagt, das war halt wirklich einfach dann wie eine Schockstarre. Da ging gar nichts mehr. Und es gab jetzt auch von Bissouma oder in Bissouma 1 haben jetzt auch keine, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, dass Saar überhaupt einmal den Ball hatte. Aber, also er hatte sicherlich den Ball, aber es war irgendwie auch einfach wie, ich war auch in Schockstarre, als ich dann da vor dem Fernseher saß. Wie gelähmt quasi.
Ich war wie Ange, ich habe primär den Kopf geschüttelt.
Ja, das habe ich auch getan. Ach man. Also ich habe jetzt die Tage nochmal gelesen, dass, glaube ich, kein anderes Team so viele 2-0-Führungen hergegeben hat wie die Spurs jetzt in der Premier League-Ära. Ich habe 10 Stück an der Zahl. Lass mich das nochmal double-checken, aber das ist wirklich schon...
Wie viele fallen dir aus dem Kopf heraus ein?
Das Spiel gegen West Ham. Da musste ich sogar, das ist, ja, das ist so ist krass.
Das woran ich.
Ich musste sogar noch daran denken, als wir 2-0 zur Halbzeit und ich dachte so, ja, wow, krass. Und dann kam mir dieses Spiel in den Kopf und ich dachte so, ja, damals. Damals unter
Mourinho. War das nicht das war doch auch das Debüt von Gareth Bale, oder?
Ja, korrekt. Ich glaube, er wurde beim.
Wo er dann irgendwie eine Chance vergibt, wo es dann eigentlich schon 4-0 stehen sollte oder so. Und dann Lanzini oder so mit diesem irgendwie 35-Meter-Tor oder gefühlt. Das war das Spiel. Oh. Es ist für mich wirklich keine Ahnung. Also uns wird ja immer Spursy, Butler gehen, nachgesagt. Und ey, honestly, bis zum gewissen Punkt stimmt das. Du kannst, das ist natürlich auch übertrieben und natürlich wird da halt auch viel gememt und es stimmt nicht alles. Aber ich finde, die Spurs haben sich in den letzten, ja, jetzt schon über 16 Jahren seit dem letzten Titelgewinn auch so ein bisschen in diese Rolle rein manövriert. Dass sie halt einfach dieses Siegergehen, die können sie ja gar nicht haben. Also Leute, wir haben ja keine Titel gewonnen. Und natürlich, die Spieler, die da sind nicht irgendwie, also nicht ewig bei den Spurs und so, aber es ist so ein bisschen so eine, dass sie dieses Verlierergehen in Anführungszeichen irgendwie verinnerlicht hätten. Aber es ist so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung manchmal. Mhm. Nicht auf, das heißt nicht, dass das der Grund ist, warum wir jetzt diese Spiele gegeben haben. Aber ich finde, dass das stimmt schon ein bisschen, dass man das bei Tottenham einfach dadurch, dass alle wissen, dieser Verein hat jetzt eben seit Ewigkeiten keinen Titel gewonnen, dass es eine andere Mentalität ist. Wenn du jetzt beispielsweise zu Real Madrid gehst oder zu den Bayern oder was auch immer, da ist halt dieses Siegen einfach in der DNA verankert. Punkt. Und das ist bei den Spurs einfach nicht mehr der Fall. Und das kannst du dir eigentlich nur dadurch wiederholen und diese vielleicht mentale Verständnis, was auch immer, eins und beiden, wenn du einfach mal Titel gewinnst oder einfach wieder in dieses Siegen reinkommst. Und meiner Meinung nach ist das nur dadurch möglich, dass du eben auch langfristig mal einen Trainer festhältst, weil darüber kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu. Und das versuchst aus den Spielern eben rauszupressen, beziehungsweise dass Spieler gar nicht mehr diesen Druck haben, wenn sie zu Tottenham wechseln, eben gar nicht mehr im Hinterkopf haben können, okay, das ist der Verein, der seit 16 Jahren keinen Titel gewonnen hat, sondern vielleicht, okay, das ist der Verein, der letztes Jahr die Euroleague gewonnen hat. Das heißt im Umkehrschluss nicht, dass das dazu führen würde, dass wir dieses Spiel nicht verlieren. Das möchte ich damit nicht sagen, aber es ist so ein Teilaspekt. Ich glaube, dass bei Tottenham einfach nicht dieses Selbstverständnis da ist, dass man solche Spiele einfach gar nicht passieren. Weißt du, wir reden darüber, dass solche Dinge in den letzten Jahren immer wieder vorgekommen sind. Immer und immer und immer und immer wieder in irgendeiner Form. Und du sagst auch, Tottenham ist die Mannschaft mit den meisten hergeschenkten 2-0-Führungen. Und das hat irgendeinen Grund hat das. Das ist nicht einfach nur so da. Und ich glaube, dass das wirklich einer der Teilaspekte des Ganzen ist. Und das glaube aber ebenfalls, dass Ange genau der richtige Spieler, Trainer, stell dir mal vor, Ange wechselt sich selbst als Innenverteidiger an. Viel schlechter hätte es nicht laufen können. Genau der richtige Trainer ist, um genau solche diese Probleme anzugehen. Denn er ist im Gegensatz zu einem Antonio Conte, primär Antonio Conte, jemand, der ganz, 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 ganz klar immer die Verantwortung bei sich selbst sucht. Er hat nach dem Spiel gesagt, das war nicht akzeptabel. Das ist die schlimmste Niederlage, die er bei Tottenham erlebt hat. So eine Leistung akzeptiert er nicht. Und wenn solche Leistungen passieren, ist es immer seine Verantwortung.
Ja.
Und während er gleichzeitig natürlich auch die Spieler angeht, sagt er aber auch auch noch dazu, er ist dafür verantwortlich, wie die Spieler eben auftreten. Und meiner Meinung nach ist das wirklich die perfekte Herangehensweise, denn ich weiß, ich bin im letzten eineinhalb Jahren viel auf Antonio Conte rumgehackt und ich werde es vielleicht auch in Zukunft immer wieder mal machen, aber so das perfekte Beispiel dafür: Conte hat sich nie vor die Mannschaft gestellt. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Vor allem in seiner letzten PK hat er nur die Spieler und den Verein angegangen. Und während er natürlich auch recht damit hatte, dass viele Spieler eben sich in den letzten Jahren immer wieder weggeduckt haben und nicht die nötige Verantwortung übernommen haben, bringt das als Trainer halt einfach nichts. Du bist halt dafür verantwortlich, wie dein Team auftritt. Und sagen wir mal, wir wissen alle, wir waren nicht dabei, aber wir wissen alle, wie die Ansprache von Postecoglou nach dem Brighton-Spiel war. Das war nicht leise. Guckt euch nochmal Ansprachen bei Australien etc. an und dann stellt euch mal vor, wie das in der Kabine abgelaufen ist. Die Spieler waren schon mitbekommen haben, was sie da falsch gemacht haben. Und ja, es ist total frustrierend. Vor allem schon wieder vor der Länderspielpause. Warum gehen wir immer mit Niederlagen in die Länderspielpause? Es ist nervig. Keine Ahnung. Ich rede mich irgendwie in Rage. Hast du noch irgendwie was beizutragen? Mir wieder zu widersprechen? Irgendwie irgendwas? Keine Ahnung.
Nee, habe ich nicht. Manchmal sind irrationale Ergebnisse verlangen irrationale Analysen oder irrationale Aufarbeiten. Und wir sind jetzt auch schon, ich sehe gerade schon bei 45 Minuten. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt auf einmal herkamen.
Same. Keine Ahnung, um ein paar positive Sachen zu nennen. Wie gesagt, die erste Hälfte war sehr, sehr gut. Und darauf sollte man aufbauen. Denn natürlich, du kannst jetzt wir sind Platz 9, 10 Punkte nach 7 Spielen, das ist nicht genug. Ist so. Platz 4 ist jetzt schon 4 Punkte weg. Wir haben nicht genug Punkte geholt aus den Spielen, die wir, ja, aus den 10 Spielen. Aber wer in dieser Saison keinen spielerischen Fortschritt bei den Spurs sieht, der guckt nicht hin. Du kannst, und ich finde das völlig legitim, dass man Postecoglou kritisiert, dass man auch sagt, hey, der hätte Wechsel vornehmen sollen, etc. Das sind alles valide Punkte. Und am Ende des Tages muss er sich auch an den Ergebnissen messen lassen und nicht nur an den Leistungen. Aber es sind 10 Spieltage. Es sind 7 Spieltage. Wenn wir, keine Ahnung, nach 19 Spieltagen, also zum Ende der Hinrunde, noch auf Platz 9 oder 10 stehen. Fair enough. Aber es ist jetzt ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel der Hinrunde gespielt. Chillt mal. Seriously. Also ich kann nicht nachvollziehen, wie die Trainer rausrufe nach 5 gewonnenen Spielen und einer deutlichen Leistungssteigerung im Vergleich zur vergangenen Rückrunde. Wie die überhaupt so laut sein können. Ja, die zweite Halbzeit gegen Brighton war eine Katastrophe. Aber die erste Halbzeit war auch fantastisch gut. Das muss man auch dazu sagen. Das bringt dir natürlich am Ende des Tages überhaupt nichts, also halt auf dem Papier. Aber als Fußballverein, beziehungsweise ja, als Verantwortlicher eines Fußballvereins musst du eben das große Bild sehen. Und ich finde, dass das die, dass viele, viele, viele Leute, viele ja, Parts, also Teile der Fanbase, das auch mal sehen sollten. Es ist völlig fein zu sagen, hey, du bist jetzt aktuell irgendwie frustriert mit dem, einfach der Platzierung, den bisher geholten Punkten. Aber wenn du darauf schaust, hey, wir waren in jedem Spiel, in ausnahmslos jedem, deutlich überlegen, außer der zweiten Hälfte gegen Brighton. Aber ich glaube, da hatten wir sogar auch mehr Ballbesitz, aber das könnte ich auch falsch in Erinnerung haben. Und du der Meinung bist, hey, das Spiel hätte zur Halbzeit eh schon entschieden sein sollen, dann gib doch dem Trainer noch ein bisschen Zeit. Ja, die Rückrunde war auch nicht gut. Fair enough. Und ja, man hat jetzt in den ersten sieben Spielen auch nicht genug Punkte geholt. Aber keine Ahnung. Ich weiß, es ist für mich einfach, ich finde es irgendwie albern, jedes Mal über den Trainer zu diskutieren, wenn man doch offensichtlicherweise Fortschritte sieht auf spielerischer Ebene. Kulusevski spielt eine fantastische Saison. Solanke kommt immer besser rein. Ist eine unfassbare Waffe im, sagen wir mal, im Hold-Up-Play. Es sind doch ganz klare positive Schritte zu sehen. Warum willst du jetzt schon wieder nach den Trainer absägen? Vor allem, wen willst du denn holen? Also selbst wenn du selbst wenn man der Meinung wäre, dass Postecoglou nicht der richtige Trainer ist, es ist ja nicht mal so, als wären irgendwelche klaren Top-Trainer auf dem Markt. Ja, Thomas Tuchel, aber let's be honest, das würde niemals funktionieren. Daher gebt doch bitte dem Trainer zumindest noch bis Ende der Hinrunde. Dann können wir uns nochmal unterhalten. Ich habe auf Twitter vorhin einfach mal aus Spaß eine Umfrage gemacht, wie viele Ange in und wie viele Ange out sind. Und ich bin stolz, sagen zu können, dass 84% Ange in sind. Und nur 16% Ange out. Das heißt nicht, dass die 16%, keine Ahnung, haben natürlich auch ihre eigene Meinung, die dürfen sie natürlich auch äußern. Ich kann sie aber, wenn ich ehrlich bin, einfach nicht nachvollziehen.
Ja, schön zusammengefasst. Bin ich voll bei dir.
Ja. Ich glaube, es wird nach der Länderspielpause beim Heimspiel, ich glaube Heimspiel gegen West Ham, eine deutliche Steigerung wieder geben. Ich gehe tatsächlich von einem souveränen Sieg aus, ich sage mal 3-1. Was ist dein Tipp?
Ich wünschte 3-1, aber 2-1.
Und gegen Alkmaar? Auch Heimspiel?
3-1. Keine Clean Sheets. That's impossible.
Das sage ich tatsächlich sogar unentschieden, weil wir zu viel rotieren. Aber vielleicht stellt er da auch eine halbwegs gute Mannschaft auf. Who knows? Das war, glaube ich, eine wirre Folge. Ich habe mich ein bisschen rasch geredet.
Ach, ich fand es gar nicht so wirr. Ich fand es jetzt gar nicht so wirr, ehrlich gesagt.
Egal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht konntet ihr irgendwie was mitnehmen. Vielleicht konntet ihr euch an unserem Frust irgendwie, vielleicht hat er auch geholfen. Nehmt den und macht damit, was ihr wollt. Wir hören uns dann wahrscheinlich nach dem West Ham-Spiel wieder. Sehr wahrscheinlich nach dem West Ham-Spiel. Mir fällt jetzt zumindest auf Anhieb nichts ein, was wir in der Länderspielpause machen könnten. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch beide nicht so viel Zeit. Aber nach dem West Ham-Spiel kommt auf jeden Fall eine Folge. Und bis dahin hoffe ich, ihr habt eine schöne Zeit, mal ein bisschen die Spurs-freie Zeit genießen. Und haut da rein. Schöne Zeit und kommen in die Spurs.